In dieser Folge geht es um eine etwas andere Sicht auf die Gesellschaft. Wir sprechen heute über das Patriarchat als Kern für die Ordnung unseres Zusammenlebens. Welche Privilegien schafft dieses Gesellschaftssystem und welchen Glaubenssätzen folgt es? Natürlich sprechen wir auch über die Folgen für uns alle und vor allem für Personen, die nicht ins Raster passen, die nicht männlich und weiß sind. Die Frage ist, welche Rolle spielt das Individuum in diesem System und wie können wir dieses System verändern? Eingeladen habe ich dafür Katharina Linepe. Sie hat sich eine ganz besondere Methode ausgedacht, um das Problem aufzuzeigen und um damit umzugehen. Sie hat das personifizierte Patriarchat auf die Therapie-Couch gelegt. Wir gucken uns also an, warum das Patriarchat und unser Gesellschaftssystem auf die Couch gehört und nicht wir unsere ganzen Traumata behandeln können müssten. Ich bin Michi, ihr hört den Nachgefragt-Podcast und ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude mit der Folge. Unser Gesellschaftssystem ist immer noch stark geprägt vom Patriarchat. Wenn wir auf den Gender Pay Gap gucken, Gewalt gegen Frauen oder in der Medizin, wo Frauen auch nach wie vor unterrepräsentiert sind, sind das nur einige Beispiele. Unser System krankt an sehr, sehr vielen Dingen und vor allem am Patriarchat. Doch wie können wir die Symptome identifizieren und wie finden wir raus, was da genau los ist? Meine Gästin heute, Katharina Linepe, hat dafür das Patriarchat personifiziert und auf die Therapie-Couch gelegt. In dieser Folge möchte ich einmal anschauen, was das System ausmacht, was das Patriarchat eigentlich ist und welches Ergebnis Katharina rausgearbeitet hat in ihrer Therapie. Ich begrüße dich ganz herzlich in der Sendung. Liebe Katharina, hallo.
Hallo, ich grüße dich auch und freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Vielen lieben Dank.
Danke, dass du die Einladung angenommen hast. Es ist so, dass du ja vor allem auf Instagram mit dieser Idee gestartet bist, hast aber jetzt auch aus der Idee, wenn das Patriarchat in die Therapie geht, ein Buch geschrieben.
Ja.
Wie kam es dazu, dass du aus den Clips auf Instagram jetzt daraus ein Buch gemacht hast?
Ja, alles begann zu fließen und in eine Richtung sich zu bewegen. Und wie du richtig gesagt hast, alles hat begonnen mit eben dieser Idee, erstmal ein Reel, ein Instagram-Reel, ein Video online zu stellen. Es war ein Gedankenexperiment und zwar das Experiment, den Spieß einfach mal umzudrehen und zu sagen, was passiert denn, wenn nicht wir in Therapie gehen und uns an uns abarbeiten, sondern wir einfach mal unsere Gesellschaftsordnung auf die Couch schicken oder auf den Sessel schicken. Denn ich finde, diese Gesellschaftsordnung hat ein paar Probleme. Da könnten wir mal genauer drauf schauen. Und so kam es eben dazu, dass ich ja mal versucht habe, das Klischee einer Psychotherapeutin abzugeben für die Kamera und habe mich vor mein Ringlicht gesetzt mit einem schwarzen Rollkragenpulli, einer Bernsteinkette von meiner Oma und einer großen Brille und habe fleißig mitgeschrieben, als mein Patient, das Patriarchat, mir so seine Glaubenssätze erzählt hat. Und ja, das war zum einen urkomisch, aber das Lachen bleibt einem auch im Halse stecken. Und ja, das war eine interessante Mischung, die sich großer Beliebtheit erfreut hat. Und ja, aus einem Video wurden mehrere und ja, ich glaube, eins der ersten ging dann auch gleich viral. Und ja, der Impuls kam dann von außen. Ich muss dazu sagen, ich habe schon immer geschrieben und auch mit dem Gedanken gespielt, irgendwann mal ein Buch zu schreiben, dass es dann tatsächlich dieses wird und den Gedanken aufgreift. Das war noch nicht von Anfang an klar. Der Impuls kam dann von Verlagen, die mich nach ein paar Monaten angeschrieben haben und die Idee so gut fanden und auch bereits in Schriftform gesehen haben. Und ja, das konnte ich mir eben auch sehr, sehr gut vorstellen und habe es auch dankend angenommen, dieses Gedankenexperiment auf Papier quasi oder zumindest am Computer erst einmal weiterzuspinnen und tiefer reinzugehen in diese humorige Analyse und habe es sehr, sehr genossen, wie die Buchform mir noch weitere Möglichkeiten gegeben hat, dieses Gedankenexperiment zu entwerfen und auch in eine neue Darstellungsform zu gießen. Und ja, es hat große Freude gebracht und ich bin auch super happy, dass dieses Buch ja sehr gut gelesen wird, von vielen Menschen gelesen wird, und ich freue mich so sehr, wenn ich Zuschriften bekomme, wenn ich DMs bekomme oder auch Leute zu Lesungen kommen und die Art und Weise, den Humor und auch die Analyse feiern. Das feiere ich mit.
Du hast gerade gesagt, dass es am Anfang gar nicht so das Thema war. Wie ist denn das Patriarchat bzw. der Feminismus? Warum ist dir das wichtig geworden, dieses Thema anzugucken?
Ja, also der Feminismus war, glaube ich, immer unterschwellig in mir am Wirken, dass es jetzt sehr äußerlich sichtbar wird, dass es auch Instagram wurde, dass nun auch ein Buch entstanden ist und so weiter. Das hat sich mit den Jahren entwickelt und weil viel mehr von mir und in mir an die Oberfläche gekommen ist, ne? Also ich bin aufgewachsen quasi in einer Mehrgenerationen-Frauen-WG mit meiner Großmutter und mit meiner Mutter. Ein Mann war nicht anwesend, aber trotzdem waren finanzielle Abhängigkeiten von einem Mann da, so, ne? Also irgendwie dachte ich immer, eigentlich sind wir doch total emanzipiert, so im Zusammenleben. Ich war auch spannenderweise auf einer Mädchenschule. Das tat, sagen wir mal, den schulischen Leistungen relativ gut. Es waren jetzt auch keine Vergleichspunkte, so Thema Mathe, Bio oder sowas, oder irgendjemand, der bei Naturwissenschaften mir ins Wort fällt, war nicht da. Aber es gab andere, ja, Hürden und Hindernisse, die mir erst rückblickend bewusst wurden und wo ich merke, auch die bedingte Abwesenheit von Männern hat trotzdem nicht dazu geführt, dass ich nicht patriarchal sozialisiert wurde. So, ne? Also das sind alles so Aspekte, die nach und nach erst zum Tragen kamen und was da auch innerlich wirkt. Und ich glaube auch gerade dieser Aspekt, was wirkt innerlich, führte schlussendlich auch dazu, dass dieses Psychotherapie-Setting, ne, es dann schließlich geworden ist, mit dem ich dann auch nach draußen gegangen bin. Und es ist sehr, sehr interessant, das mal in so einem Gedankenexperiment sich selbst vor die Nase zu setzen, was am Ende auch in uns selbst immer wirkt. Ja.
Ist denn diese Abhängigkeit von Männern der Kern des Patriarchats, oder würdest du das anders beschreiben?
Ja, ich würde es ein bisschen umformulieren, denn das ist auch immer der Punkt, der es erschwert, mit Männern, gerade cis-hetero-Männern, ins Gespräch zu kommen über das Konzept Patriarchat, weil sie sich immer gleich angegriffen fühlen, ne? So, und es immer gleich auf sich beziehen, so. Und es dann sehr den Dialog erschwert und auch erschwert, begreiflich zu machen, wie sehr sie selbst unterm Patriarchat leiden. Deswegen gleich im ersten Kapitel versuche ich noch mal, also ich mag es sehr gerne, Wortherkunft erst noch mal, ne, zu erläutern. Und so ist es auch beim Patriarchat. Es ist nicht die Herrschaft der Männer, es ist die Herrschaft der Väter. Und dieses Vaterprinzip ist natürlich auch ein sehr spannendes. Was ist Familie, was ist Vater? Und da geht's ja eher um eine Vorherrschaft in einem häuslichen Kontext und auch darüber hinaus, wenn man von diesen Vätern spricht, die da eine Herrschaft innehaben und ein Vorrecht haben auf Dinge, auf Ressourcen, auf Menschen. Und das ist, glaube ich, gut zu differenzieren, und was eben auch dazu führte, dass ich eigentlich so eine Person vor mir sitzen habe als das Patriarchat, als Patient, und nicht einen Mann dort sitzen habe. Diese Differenzierung ist mir schon relativ wichtig, um darauf aufmerksam zu machen. Deswegen, ja, natürlich, die Abhängigkeit von Männern in einer Vormachtstellung, in einer bedingten Vormachtstellung, gehört zum Patriarchat. Das Patriarchat hat quasi ein Lieblingsziehkind gefunden in einem Geschlecht. So kann man es vielleicht formulieren. Und gibt diesem Ziehkind unheimlich viele Privilegien. Und anders würde diese Gesellschaftsordnung auch gar nicht funktionieren. Und das zeigt sich dann in einem Androzentrismus, in dem Bild, dass sich alles um den, was das auch immer ist, den Mann dreht und um die Biologie und alles Mögliche sonst, ne? Also das sehen wir auch im Alltag, sehen wir, wie unsere Welt erschaffen ist oder unsere Gesellschaften erschaffen sind und was da im Mittelpunkt steht und was die Norm darstellt, natürlich. Nichtsdestotrotz nehmen Männer am Patriarchat Schaden. Und das kann man nicht oft genug betonen. Ich mag es zwar jetzt nicht immer so daherzukommen mit, okay, was sind denn jetzt die Benefits für die Männer, so sich mit dem Patriarchat zu beschäftigen, beziehungsweise Kritik am Patriarchat zu üben. Aber ganz nüchtern betrachtet, ja, also tut diese Gesellschaftsordnung, die auf Spaltung setzt, nicht nur auf Spaltung von Geschlechtern und Ausbeutung von Vorrang, insbesondere einem Geschlecht, muss man auch etwas einschränken. Das ist nicht nur das Einzige, sondern das Patriarchat führt auch zur Spaltung und Abspaltung von uns selbst, insbesondere im Innern. Und das tut niemandem gut.
Ja, ich möchte auch nicht einsteigen in dieses Thema mit, welchen Vorteil hat ein Mann, wenn er... das Ding ist, ich habe das in diesem Podcast in mehreren Folgen schon öfter getan, das werde ich in den Shownotes verlinken, denn ich habe ganz lange so diese Idee gehabt, also weil halt viele Männer meinen Podcast hören und wenn man ihnen quasi das nochmal erklärt, warum es gut ist, dass in der Medizin man diverser wird. Also jetzt zum Beispiel, wenn es um Depressionen geht, da sind ja viele Männer, die unterm Radar fallen oder generell Väterrechte und so weiter und so weiter. Dann könnt ihr euch die Folgen nochmal anhören, könnt da besser einsteigen. Aber wir machen vielleicht jetzt mal diesen anderen Aspekt. Ich habe halt einfach immer irgendwie das Gefühl gehabt, ich muss das den Männern dreimal nochmal erklären. Mhm. Vielleicht müssen wir das aber auch gar nicht. Mhm. Sondern wir können einfach noch mal gucken, welche Privilegien sind das denn, von denen du sprichst, die das Geschlecht, das jetzt im Moment so Lieblingskind des Patriarchats ist. Wo müssen wir da hingucken?
Genau, also diesen Begriff von Androzentrismus habe ich schon erwähnt. Ne? Die Welt ist gebaut für Männer, die Welt um uns herum. So, ne? Also das sind die kleinsten Dinge, das ist die Bordsteinkante. So, die es bestimmten Gruppen unserer Gesellschaft erschwert, barrierefrei durch die Welt zu gehen. So, also wenn man sich anguckt, Dinge wie immer noch ein häufiger Regelfall, dass eine Frau mehr Care-Arbeit leistet und somit auch im öffentlichen Raum sich mit Dingen wie einem Kinderwagen bewegt, ja, dann sind da schon die ganz sichtbaren Stolpersteine und die Hürden, die es zu nehmen gilt. Warum? Weil irgendwann Wirtschaftswunder oder wie auch immer, der Mann, für den Mann das Straßenbild gebaut wurde, der mit dem Auto da draußen die Welt beherrschte und von A nach B gefahren ist, zur Arbeit und wieder zurück. Also das sind diese kleinen Dinge. Oder da gibt es diverse natürlich Bücher, die das Patriarchat in den Dingen, ne, da gibt es ja auch einige Titel zu, abbilden und daran erkennt man es schon. Aber wenn man jetzt noch tiefer geht, an die Wurzel dieser Gesellschaftsordnung, dieses Systems. Es funktioniert ja über ein ganz bestimmtes Prinzip des Gewaltverständnisses, habe ich immer wieder betont im Buch. Und das ist eine Verfügungsgewalt über Menschen, über Dinge, über Ressourcen. Und auch Menschen kann man in dem Sinne ja dann als Ressource begreifen. Und diese Verfügungsgewalt sieht man auch überall. Ne? Also man sieht sie sowohl eben auf der Geschlechterebene. Man sieht sie auch, wenn man patriarchal geprägte Gewaltstrukturen und Kriege auf einer politischen Ebene betrachtet, im großen Stil. Aber man sieht sie auch im Kleinen. Und da müssen wir nicht mal, wenn wir deswegen Verfügungsgewalt, wir müssen nicht mal so weit gehen, jetzt das Thema partnerschaftliche Gewalt anzusprechen, sondern alleine Dating-Kontext, ja, so diese Sache, ein Mann gibt mir ein Kompliment und geht davon aus, dass ich dafür mit ihm was trinken gehe. So, es ist ein Verständnis, über mich verfügen zu können, qua Geschlecht. So, also, und da denke ich mir, was geht da so ab? Was geht in deinem Kopf ab? Wie kommst du auf die Idee, dass, wenn du mich ansprichst, ich für dich verfügbar sein muss? Dann kommt meistens noch eine Rückfrage von wegen, wieso, hast du einen Freund? Nee, so, also aber trotzdem immer noch nicht. So, aber es ist dieses Verständnis, ich muss in dem Fall sexuell verfügbar sein, wenn ich keinen anderen Grund habe, wie bereits einem anderen Mann zu gehören. So, und das ist ja immer noch etwas, was uns tagtäglich begegnet. Ja, und deswegen, du kannst es auf einer Mikroebene, auf einer Makroebene spinnen, überall begegnet dieses Verfügen und dieses Verständnis und das ist schon sehr schwer. Natürlich, klar, Privilegien bilden sich auch ab, wenn man mal männlich sozialisierten Personen begegnet, die auch schon einen Schritt weitergegangen sind, ja, also und das meine ich nicht böse, ja, es ist halt einfach nur diese Selbstreflexion darf einfach nie stehen bleiben, wo meine Privilegien liegen innerhalb solcher Strukturen, gewachsenen Strukturen und sind natürlich auch so Dinge wie, ja, wenn ich mich mit einem Cis-Hetero-Mann unterhalte und ich habe mal so reflektiert, ich habe in vielen, vielen Beziehungen immer wieder einen Satz gehört, dem entgegengebracht wurde, nämlich, entspann dich doch mal.
Ja.
Und ich denke mir so, Alter, wenn du meine Lebensrealität hättest, wo ist da der Raum für Entspannung und was ist dein Beitrag dazu? So, ja. Und dieses sich auch diesem Privileg bewusst zu sein, in was für einer Komfortzone du leben kannst, wenn du als ein Geschlecht, ein bestimmtes Geschlecht gelesen wirst in dieser Welt, ja, das ist auch etwas, was wie du sagst, auch immer wieder erklärt werden möchte. Und zugleich denke ich mir auch, ich bin es leid, es auch immer wieder erklären zu müssen. Klar, habe ich es mit diesem Buch jetzt auch getan und auch in einem neuen Weg, in einem humorigen Weg, um nochmal den Zugang anders, ne, zu gestalten. Aber dann ist jetzt auch mal gut. Jetzt ist das Buch auch raus in der Welt. Ich denke mir, damit habe ich dann auch schon wieder was Gutes, ne, eine gute Leistung vorgelegt. Und ich hoffe, dass mir damit auch im Privaten 1-2 Gespräche mittlerweile erspart bleiben, weil man ist es irgendwann auch so leid, die Erklärbärin zu spielen, oder? Wie siehst du das?
Ja, es ist ja, das meinte ich eben mit, das System hat es geschafft, dass wir dann doch wieder über die Männer reden.
Ja, ja.
Und das wollte ich eben sagen, dass ich das ein bisschen leid bin und nicht nochmal machen möchte.
Mhm.
Wie macht das System das? Oder wie ist es passiert, dass wir vorher war es so eine Art Vatervorrecht und jetzt ist es überall oder war es schon immer überall? Mhm. Wer hält dieses System aufrecht oder was?
Ja, ich meine, unangenehme Wahrheiten, wir alle erhalten in irgendeiner Weise dieses System aufrecht. Auch wenn wir es überhaupt nicht wollen. Ne? Es ist natürlich so, dass, ich meine, wenn wir betrachten, dass dieses System sich seit Jahrtausenden hält und nicht nur hält, sondern auch immer wieder neu erfindet. Du hast ja gesagt, so, ne, dass dieses Vatervorrecht und so weiter, es hat sich alles weiterentwickelt und immer wieder, das gestalte ich halt auch so im Buch, in dieser Personenform, hat sich dieses Patriarchat neu erfunden. Und immer wieder neue Wege gefunden, sich hip und aktuell zu machen und trendy zu machen. Und das sehen wir ja jetzt aktuell auch wieder. Jetzt kommen uns wieder irgendwelche, jetzt begegnen uns wieder irgendwelche Tradwives irgendwo auf Social Media und zeigen ihren Lebensstil als hip und wie auch immer. Und man sieht es immer wieder, dass es im neuen Gewand kommt. Und zugleich, na klar, ich bin im Patriarchat groß geworden, so, ne, und bin auch nicht frei. Und auch meine Selbstzweifel sind patriarchal genährt und machen das alles nicht besser. Und es ist tägliche Selbstreflexion, wie ich es gesagt habe, und auch Praxis, feministische Praxis, an meinen Selbstzweifeln zu arbeiten, an meinem Imposter-Syndrom zu arbeiten und. Welches ich zurückführe auf meine weibliche Sozialisierung, auf das Gefühl, nicht genug zu sein und mich an vollkommen absurden Idealen abzuarbeiten. Ne? Ich bin als Frau, die ich bin, immer irgendwas zu sehr oder zu wenig. Ne? Ich bin entweder zu laut, ich bin zu leise, ich bin zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn an irgendwelchen Stellen meines Körpers, zu ambitioniert, zu ehrgeizig oder auch ne, zu nachlässig. Irgendwas ist immer. Es gibt nichts, was ich erreichen kann in diesem System und sagen kann, so jetzt ist genug. Gibt es nicht. Und so ist eben feministische Praxis eben auch ganz, ganz viel Arbeit an diesen inneren Glaubenssätzen, patriarchalen Glaubenssätzen. Und wie sagt man immer so schön, beziehungsweise wie ist dieser Bestseller-Titel, das Kind in dir will Heimat finden, soll Heimat finden oder so. Also ich finde, dass das innere Patriarchat, das Patriarchat in mir muss Heilung finden. Das ist meine Prämisse so.
Und damit hätten wir den Sendungstitel.
Genau. Vielleicht müssen wir noch mal bei Stefanie Stahl anfragen, ob wir da nicht irgendwelche rechtlichen Probleme kriegen oder so. Ich weiß es ja nicht.
Glaubst du, dass es System hat, uns Frauen so klein zu halten? Hilft es dem Patriarchat, dass wir diese ewigen Zweifel haben? Führt das dazu, dass die Verfügungsgewalt weiter beim Lieblingskind liegt?
Unbedingt. Auch ohne das wäre es nicht möglich. Es wäre ohne zwei Dinge nicht möglich. Einmal, dass wir uns selbst klein machen, klein reden und uns in dieser Kleinheit verstehen, auch ein Stück weit fast schon als Anomalie. Ne? Also vom Zentrum der Welt, dem Mann, beziehungsweise was das Patriarchat als Mann versteht. So. Mhm. Ne? Und ohne das würde es ja gar nicht funktionieren. Würden wir immer durch die Weltgeschichte gehen in einer idealen Welt und sagen, ich bleibe bei mir, ich bleibe in der Liebe zu mir, alles ist fein und ich lasse mich nicht irritieren und sehe mich nicht durch den äußeren Spiegel, sehe mich nicht durch den Male Gaze und lass mich auch nicht gaslighten durch diesen Male Gaze, ja, ey, dann hätte das Patriarchat keine Chance. Es würde in sich zusammenfallen. Dieses Konstrukt würde in sich zusammenfallen und zerplatzen. So implodieren wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich das richtige Bild. Und nö, hätte keine Chance. Das heißt, deswegen eben auch dieses, was ich gesagt hatte, diese innere Praxis ist feministische Praxis. Es ist politisch für seelische Heilung an diesen patriarchalen Wunden einzustehen. Ja.
Oh ja, das stimmt. Jetzt hast du ja schon öfter auch überhaupt über diese innerliche Wahrheit oder diese innerliche Stimme gesprochen, die gerade bei uns Frauen oder halt eben nicht zur Norm passend gelesenen Menschen immer wieder in den Kopf kommt. Mhm. Wenn ich mit Männern oder halt mit männlich gelesenen Personen diskutiere, höre ich sehr häufig, Die Gesellschaft, wer ist das? Was ist das, was dich da innerlich hier prägt? Bla, deine innere Stimme, ignoriere das doch einfach.
Genau, ja. Ist aus einer sehr privilegierten Situation natürlich auch leicht zu sagen, ne? Ja, komm, ich meine, mach doch einfach dein Ding. Es ist, da mischt sich auch einiges mit rein. Zum einen eben, wie ich sagte, die privilegierte Situation. Ich denke schon, dass es den Menschen, die das sagen, die oftmals cis-hetero-Männer sind, sehr viel leichter fällt, das auch bis zu einem gewissen Grad durchzuziehen. Ich glaube auch, dass sie natürlich nicht frei davon sind, unter dem Leistungsdruck des Patriarchats zu stehen, insbesondere unter einem sehr speziellen Performance-Druck. Das ist ein anderes Thema. Aber prinzipiell haben sie sicherlich natürlich andere Startvoraussetzungen, auch ihr Ding zu machen. So, das ist die erste Sache. Aber aus diesen Sätzen spricht natürlich noch mal was anderes. Und zwar eine, ja, ich würde mal sagen, eine Allianz des Patriarchats mit gewissen neoliberalen Denkweisen und ideologischen Sichtweisen auf die Welt. Ne? Du bist deines Glückes Schmied, mit Leistung kannst du alles erreichen und so weiter. Davon profitiert das Patriarchat natürlich auch in vielfacher Weise. Ich habe es auch im Buch so bezeichnet, dass das Patriarchat einen enormen Leistungsfetisch hat und sehr auf Leistung steht, aber gleichzeitig Geschlechterkategorien Leistungsdruck auferlegt, und ich habe es eben schon gesagt, das nicht genug, ne, der überhaupt nicht aufzulösen ist. Wir können diese Ziele nicht erreichen. Wir können diese Leistungsziele nicht erreichen und wir können uns da nicht rausackern. Es ist überhaupt nicht möglich. Es ist ein Hamsterrad. Aber immer wieder so als Fata Morgana dieses Bild vor sich zu haben, wenn ich dies tue, wenn ich das tue und so weiter und so fort, dann erreiche ich das Ziel. Das ist eine Verheißung, die auch das Patriarchat macht. Und da sind gerade männlich sozialisierte Personen im Patriarchat, glaube ich, auch häufig geneigt, dem auf den Leim zu gehen. So. Weil es sehr auch gebunden ist an ihre Rolle im Patriarchat, ne? Den Hustler zu geben und hey, ja, genau, und hier noch ein bisschen zu flexen und so weiß ich nicht und so weiter. Und mit der richtigen Performance ist weiter zu schaffen und all das. Ja,
ja, ich habe immer so ein bisschen das Problem, um nochmal auf diese Stimme mit der Erwartung, die eigentlich niemand an mich richtet, also jetzt meine ich wirklich auch mich selber. Also ich habe das ganz oft, dass mein Inneres sagt, das die Gesellschaft erwartet von dir jetzt X.
Ja.
Und Männer sagen dann, das hat aber doch nie wer gesagt. So, und was mir schwerfällt, ist zu verstehen, wieso habe ich diese abstrakte Stimme, die irgendwas erwartet, was nie wer gesagt hat und andere, zum Beispiel Männer, nicht. Wie hat das Patriarchat das geschafft?
Ja. Ich würde in Zweifel ziehen, dass andere diese Stimme nicht haben. Ich glaube, das Patriarchat spricht überall in uns, auch in gleicher Lautstärke. Es ist nur die Frage, ob du gelernt hast, auf diese Stimmen Acht zu geben und sie zu identifizieren. Ich glaube, es ist eher eine Frage, wie bewusst gehst du mit deinem Innenleben um? Wie bewusst gehst du mit Glaubenssätzen um und so weiter? Oder nimmst du auch das Wort Glaubenssätze überhaupt in den Mund? Ja, also diese, sagen wir mal, grenzpsychotherapeutische AnfängerInnenbildung, ja, ist ja auch ein Ding, die oftmals eher weiblich gelesen wird und auch weiblichen Personen zugeschrieben wird, ne? Also so ein Wissen um Therapie, auch die Bereitschaft, in Therapie zu gehen, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, irgendwie sowas wie Seelenleben nicht als Gedöns abzutun und so weiter. Das heißt, ich glaube, es ist eher die Frage, wie bewusst bist du dir, dass da in dir Dinge vorgehen und dass das was mit dem Außen und strukturellen Gegebenheiten zu tun hat. Und ich glaube, da bist du in einer Situation, bist du in einer Position, in einer Lebensrealität, die mit Diskriminierung konfrontiert ist, die mit Beschränkungen, Einschränkungen und so weiter und so fort zu tun hat, wesentlich feinfühliger und auch hellhöriger. Und ich glaube, damit hängt es zusammen. Und natürlich auch mit dieser Funktionsbeschreibung, die das Patriarchat insbesondere cis-hetero-Männern eben so überstülpt, ja, so mit diesem Innenleben wollen wir jetzt erstmal nicht so viel zu tun haben. Ja, also das kommt uns nicht in die Tüte. Die Welt spielt sich da draußen ab und sie spielt sich in deinen Taten ab. Du musst tun. Du musst abliefern. Du musst dich sichtbar machen als echter Mann. Ne? Und was da drin in dir vorgeht, nee, ja. Und da ist auch schon wieder das nächste Spaltungspotenzial. Das Patriarchat ist ein großer Spalter. Nicht nur in Geschlechterkategorien, sondern auch eben im Inneren.
Was würdest du denn sagen, wie man das auflösen kann? Gibt es einen Weg, wie wir unsere Gesellschaft heilen können?
Also ich spoilere jetzt mal mein Buch. Macht man eigentlich nicht, ist blöd, aber egal. So, also das Patriarchat ist austherapiert. Also da können wir nicht, also das wird nichts so, ne? Also das wird jetzt keine erfolgreiche Langzeittherapie. Mit dieser Ordnung, mit diesem System an sich können wir wenig anfangen, weil es zutiefst unmenschlich ist und auch, wie ich eben beschreibe, antisozial. Ich habe ja dieses Therapieding, habe ich ja komplett durchgespielt in dem Buch, so von Erstgespräch über Diagnose bis hin zu, ne, und so weiter, wie Familienaufstellung und all diese Dinge. Und das habe ich zum einen gemacht, weil es einfach mega Bock machte, so, und schön ist, da einzelne Dialoge in den Sitzungen so durchzuspielen, aber zum anderen eben auch, um zu zeigen, wenn wir uns diese sehr abstrakte Gesellschaftsordnung, wie du gesagt hast, ja, wer sagt denn da, was ist denn diese Gesellschaft und so weiter. Wenn wir uns das alles, diese Strukturen als Einzelperson vorstellen, dann liegen da ganz viele Persönlichkeitsstörungen vor. Da liegt Narzissmus vor, da liegt Psychopathie vor, da liegt Machiavellismus vor. Und diese drei Dinge sind antisoziale Persönlichkeitsstörungen. Und wie abgedreht ist es denn, dass man unserer Gesellschaftsgrundlage eine antisoziale oder sogar mehrere antisoziale Persönlichkeitsstörungen attestieren könnte? Das ist ja ein Widerspruch in sich. Und das ist schon mal jetzt für mich jetzt in diesem kleinen, zum Teil humorigen Experiment einfach schon mal der Beweis und der Beleg, das wird nichts mehr. Ja, eine Gesellschaftsordnung, die nicht gesellschaftlich sich verhält und nicht für den Menschen da ist, kann sich nicht bewähren. Der Weg der, ja, sagen wir mal, gesamtgesellschaftlichen Therapie kann meines Erachtens also nur in uns selber stattfinden. Deswegen, das Innen spielt mit. Und es kann sich nur darin bewegen, zu gucken, wie können wir unsere patriarchalen Wunden behandeln. Und ich glaube, das einzige Medikament, was da helfen kann, ist Empathie. Und diese Empathie bezieht sich auf andere genauso, auf das Miteinander, genauso wie das Miteinander mit uns selbst.
Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, würde das ja bedeuten, wir müssen dieses System eigentlich loswerden.
Ja. Es dauert ein bisschen länger. Das, also auch Spoiler.
Dieses System will sich aber selber erhalten, weil ja auch Leute davon profitieren.
Genau.
Das klingt für mich wie ein Widerspruch.
Nee, es klingt wie ein echt zäher Kampf.
Ja,
ja, stimmt. Genau. Und da stecken wir gerade mittendrin. Und das ist ja auch genau dieser Punkt immer, wie ich sagte, es erneuert sich auch immer wieder selbst. Ne? Immer wenn es die Fälle davon schwimmen sieht, erneuert es sich, erfindet es sich wieder neu. Und das sehen wir ja jetzt im aktuellsten antifeministischen Backlash weltweit. So. Ja. Und spielt auch immer mit, ne, dieses Bild der angeblichen Vergangenheit, die so toll war. Ja, früher war alles besser, so, ne, und dieses früher hat auch nie so existiert. Ja, es sind dreiste Lügen. Ja, aber das Patriarchat, und das ist die gefährliche Nummer, ist ein ganz toller Geschichtenerzähler. Storytelling kann es. Und es hat uns über die Jahrhunderte, Jahrtausende so irrwitzige, aber gleichzeitig gute Geschichten über uns selbst erzählt, wie wir uns selbst zu verstehen haben. Und da ist es natürlich sehr, sehr schwer, etwas entgegenzusetzen, gegenzuhalten und zu sagen, hey, ich verstehe mich jetzt einfach anders und definiere mich anders und erzähle für mich eine neue Geschichte. Aber genau das ist es, wo wir ansetzen müssten. Und ja, auch versuchen müssten, einfach mal ins Blaue hinein Utopien zu spinnen. Und das Große ist eben an den Utopien, dass sie so groß oftmals sind und uns auch überfordern, so groß zu spinnen. Ich habe auch so geschrieben, es fällt mir mega schwer, so mir vorzustellen, wie morgen die Welt aussähe, wenn das Patriarchat nicht mehr da wäre. Alter, ich wüsste, ich habe keine Ahnung, ich wüsste nicht mal, was im Fernsehen, ich wüsste nicht mal, was in Nachrichten laufen würde, wenn es keine Weltkriege, also Kriege auf der Welt mehr gäbe oder irgendwelche Dinge so, ne, derart, worüber würden die berichten? Ich habe keine Ahnung, so. Aber auch hier, im Kleinen anzufangen und zu sagen, ich mach jetzt mal Storytelling an mir selbst. Wie würde es mir besser gehen? Ich glaube, damit kämen wir schon einen Schritt weiter. Das ist eine zähe Nummer und ich habe keine Ahnung, welcher Prozess das ist, wie lange der anhalten wird und wie irgendwas an Welt danach aussehen wird und wie viele Generationen sich das ziehen wird. Aber wir können es uns nicht leisten, daran nicht mitzugestalten. Davon bin ich überzeugt.
Es gibt jetzt noch zwei Aspekte, die mir dabei jetzt auffallen. Das eine ist, glaubst du, dass es nur das Individuum ist oder kann da zum Beispiel auch die Politik-TM helfen, quasi diesen Prozess, ich nenne es jetzt mal, zu beschleunigen? Mhm. Und das andere ist, du hast gerade schon gesagt, dass es jetzt gerade so eine neue Bewegung gibt. Ich nenne das immer gerne das letzte Aufbäumen des Patriarchats, also nochmal sehr laut sein, weil gerade alte weiße Männer merken, dass die Welt sich verändert.
Ja. Ja.
Worüber möchtest du zuerst sprechen?
Oh, es hängt auch alles zusammen. Und vor allem, wenn du das letzte Aufbäumen, danke auch für das letzte Aufbäumen, weil ich möchte den Optimismus nicht aufgeben, dass es ein letztes Aufbäumen ist. Wie lange das anhält, genau. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wie lange dieses letzte Aufbäumen dauern wird, weiß ich nicht. Aber ich denke auch, dass, dass es gerade so groß nochmal wird, weil die Panik des Patriarchats so groß ist. Das glaube ich schon. Und da sind wir ja auch bei Politik. Natürlich braucht es Politik und braucht es Impulse aus dem politischen Raum, um Zukunft zu gestalten und eine lebenswerte und eine Zukunft, die auf Gesellschaft setzt und dass auch Gesellschaft funktionieren kann, ohne dass wir uns kaputt machen. So. Und die Besetzung im politischen Raum ist gerade, ne, das deutet nun mal gerade wieder in eine andere Richtung. Aber gerade daran sieht man ja, wie wichtig es ist, die gesunden Impulse zu setzen aus dem politischen Raum. Und die kommen gerade sehr wenig und sehr spärlich. Ja. Und wir müssen natürlich auch immer wieder mal betrachten und unser Politikverständnis mal überarbeiten. Alles ist politisch. Also ich bin politisch, ich bin ein politischer Mensch und sogar mein Körper ist ein Politikum, kann ich als Frau besonders laut sagen, so, ne? Also deswegen immer so ein bisschen, also auch eine ganz große Gefahr dieser Tage, von der Politik zu sprechen. Damit meine ich jetzt nicht dich, sondern dass wir diesen politischen Raum verengen. Denn ich höre es natürlich überall, dieses, naja, die Politik und was sollen wir denn da jetzt auch machen und so. Und das führt natürlich zu so einem ganz, ganz großen Verlust an Selbstwirksamkeit. Und ich versuche überall im Alltag, wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme, zu bestärken, dass alles erst einmal politisch ist und auch jede kleinste Alltagsentscheidung politisch einen Impact hat und nicht um den Druck zu erhöhen, so nach dem Motto, jetzt hier, pass aber mal bloß auf, ne, hier so dieses Ermahnende von wegen hier, aber jetzt immer schön die Bio-Eier im Supermarkt kaufen. Nee, aber einfach um zu signalisieren, du machst doch schon was, da kann es auch ruhig weitergehen. Also ich habe jetzt öfter erzählt von einer Taxifahrt, und ich führe gerne Gespräche bei Taxifahrten, wenn ich denn mal aufs Taxi angewiesen bin, beruflich. Ja, da wird natürlich auch gefragt, was ich so mache, und manchmal geht es dann natürlich auch dahin, dass ich ein Buch geschrieben habe, und dann wird der Titel genannt und ja, und dann geht es erstmal los. Feminismus und solche Sachen und Patriarchat, uiuiuiui. Und dann sind es auch meistens Taxifahrer, die das hören und dann sind erstmal Vorbehalte da. Naja, und dann geht erstmal die Diskussion los. Und auch eben, wie ich es gesagt habe, die Diskussion, ja, was soll ich denn auch politisch machen und so. Und dann kommen da Dinge ans Tageslicht, ja, was für Gespräche im Taxi geführt werden tagtäglich. Und auf einer so einer Fahrt sagte ich dann eben kurz vor Schluss, du, merkst du eigentlich, dass du politische Arbeit hier in deinem Taxi machst? Ja? Du führst Gespräche über deine Lebensrealität, du öffnest Menschen die Augen darüber, wie es dir geht, über deine postmigrantischen Erfahrungen und so weiter und so fort und öffnest damit einen politischen Dialog, du machst politische Bildungsarbeit in deinem Taxi, du machst doch was, so. Und dann werden die Augen groß und dann funkeln die Augen auch mal ganz kurz, so, oh ja, cool, eigentlich mache ich ja was, so. Und dann hat man irgendwie die Motivation, vielleicht auch noch einen Schritt weiter zu gehen, sich dann doch noch mal zu informieren, ob man vielleicht doch was anderes noch machen kann und ja, so, ne, in die Richtung. Mhm. Und zu verstehen, dass politische Räume überall sind und man in ihnen auch Selbstwirksamkeit erfahren kann, ist so fundamental, wenn es darum geht, Systeme zu verändern, Zukunft zu bilden. Und das sollten wir uns immer wieder bewusst machen. Und eben, dass zu dieser politischen Arbeit auch die Beschäftigung mit dem Inneren gehört.
Wir haben jetzt ja ganz stark den Fokus auf Beispiele gelegt und wir haben uns angeguckt, wie das Problem überhaupt aussieht und die Gesellschaftsstrukturen skizziert. Was sagt denn die Forschung dazu? Ja. Steckt das Patriarchat wirklich in so vielen Bereichen oder handelt es sich in Anführungszeichen nur um Anekdoten?
Also ich meine, ständig kommt ja irgendein neuer Gender Gap um die Ecke, ja? Also den wir auf einmal benennen können. Es ist immer sehr, sehr schön, wenn man Phänomene auch mal benennen kann. Finde ich, bin ich eine Freundin von, ne? Also das ist schon mal schön. Das heißt, ja, also da gibt's ja eine Fülle, ja. Das Problem ist, wir hinken dann immer so hinterher, ne? Weil natürlich das Patriarchat auch eingewirkt hat darauf, dass viele Phänomene eben nicht benannt werden und auch überhaupt nicht erforscht werden, ja. Also Frauengesundheit, ja. Gott, was für ein Thema, ja. Auf einmal kommen so Themen um die Ecke wie Endometriose oder so, ja. Und wie hat man es früher abgetan? Als irgendwie, ja, komm hier, übertreib wieder, ein bisschen Periodenschmerz gehört dazu und wahrscheinlich ist sie noch hysterisch, so. Und auf einmal wird uns klar, holla die Waldfee, das könnte ja doch ein Krankheitsbild sein. Also wir hinken natürlich enorm hinterher. Es passiert gerade sehr, sehr viel, Gott sei Dank. Und auch auf einer anderen Ebene, auch wenn es darum geht, bestimmte angebliche Frauenkrankheiten, ja, die bei Männern biologisch auch zutage treten können. So, habe auch das Beispiel dann nochmal rausgepickt von Brustkrebserkrankungen bei Männern.
Oh ja.
Ja. Man auch ziemlich überfordert immer noch ist in der Praxis, hier vorzugehen, erstmal die Symptome zu erkennen, dann auch natürlich, ne, in der Diagnostik genauso wie in der Behandlung dann vorzugehen und hier genaue Wege zu finden. Ne? Also Gendermedizin in beide Richtungen, ja, all das. Wir stehen, sagen wir mal, in vielerlei Hinsicht noch ja am Anfang, aber grundsätzlich haben wir eigentlich schon zig Belege fürs Patriarchat. Und wie gesagt, also ich weiß nicht, wie viele Gaps mittlerweile benannt sind und belegt sind. Also wer mir jetzt noch um die Ecke kommt und erzählt, das Patriarchat gibt es nicht. Ja, komm, also google it. Also, nee, komm. Also da brauchen wir auch gar nicht erst so mit anfangen in der Diskussion. Und das würde ich auch in persönlichen Gesprächen gerne immer überspringen, diesen Part. Da sind wir wieder bei der Erklärbärin. Leute, nee, einfach nein. Ja, ist da und deal with it.
Glaubst du, also wir hatten ja jetzt gerade schon so ein bisschen rausgearbeitet, dass vor allem das Individuum der Schlüssel ist. Mhm. Glaubst du, dass die Wissenschaft oder die Forschung an bestimmten Bereichen da helfen kann, auch das Individuum zu wecken oder halt eben in ja, dazu zu bringen, was zu tun? Oder würdest du sagen, nee, wir haben hier wirklich ein gesellschaftliches System, da sind andere Aspekte wichtig?
Alles gehört zusammen und alles ist politisch, ja. Also das ist erstmal meine Grundüberzeugung und erstmal so die allgemeine Antwort so auf die Frage. Was ich auch versuche mit dem Buch ist natürlich, ich habe ja viele Forschungsergebnisse zitiert oder auch in Kontext gepackt, auch in humorigen Kontext versucht zu packen, auch um zu ermutigen, sich auch mal in eine Studie einzulesen. Und auch mal eine Studie, das geht jetzt quasi in die andere Richtung, aber auch mal eine Studie zu hinterfragen. Was ist die Forschungsfrage? Und lese ich da auch schon wieder das Patriarchat? Ja, Patriarchat, ich höre dir trapsen in gewisser Weise. Und wie ist denn die Forschungsfrage formuliert und all solche Dinge? Und das heißt, das ist jetzt eher ein kritischer Blick, aber selbstverständlich. Einfach mal sich selbst auch mal wieder neugierig zu zeigen und überall reinzugucken, wo ist der Forschungsstand und so weiter. Und auch selbstverständlich nicht immer die Gesellschaftswissenschaften, die sich genau mit dem Problem auseinandersetzen, immer so als Stiefkind der Wissenschaften zu betrachten. Das ist ja immer noch häufig der Fall. Also wenn ich sage, ich habe Soziologie studiert, ja, also da ist immer noch der Running Gag, ach schön, was mit Tieren, ne, von wegen Zoologie und so. Forget it. Deswegen, also das ist mir schon sehr wichtig, die Beschäftigung mit der Wissenschaft zu suchen und da auch offen und neugierig drauf zuzugehen. Und ich glaube, ja, dann ist es auch möglich, für sich selbst und für das Individuum Erkenntnisse zu finden und natürlich auch immer zu wissen, das alles hat eine politische Dimension und man kann auch alles in einen politischen Kontext setzen.
Die Hoffnung, dass einfach die Politik-TM und die Wissenschaft so Hand in Hand gehen. Das heißt, wenn wir rausfinden, okay, das Patriarchat hat folgende Folgen und erzeugt ein zum Beispiel Gender Pay Gap oder eben den Tod von Frauen in Partnerschaften, Bias in der Medizin und so weiter und so weiter, dass dann quasi die Politik das aufgreift und da was tut.
Ja.
Würdest du sagen, dass es so funktioniert oder ist auch da das System am Kranken und das ist irgendwie noch nicht so ganz, das hat sich noch eingeschuckelt?
Ja, also in einer idealen Welt würde das funktionieren und auch sofort aufgegriffen und sofort umgesetzt und so, ne? Ist klar. Also ich sehe auch Ansätze, aber es hat natürlich dann immer was damit zu tun, wie gerade die politischen Mehrheitsverhältnisse sind. Das heißt, wie viel Gehör man überhaupt der Wissenschaft dann wieder gibt, beziehungsweise in einem bestimmten Feld gibt, wo dann die Akzente gelegt werden und so weiter. Und was einem in der jeweiligen Legislaturperiode weiterbringt. Und das ist der Haken. Ne? Also über die Legislaturperiode hinauszudenken, wäre ja eigentlich dann das Ziel, wenn man sagt, man nimmt Erkenntnisse aus der Wissenschaft auf und gestaltet dann Zukunft dementsprechend und reagiert hier. Und da scheppert es häufig. Und gab kürzlich wieder so ein Beispiel, von wegen gehen wir jetzt da mit einer beauftragten Studie mit den Ergebnissen raus gerade oder dauert das dann noch ein bisschen? Und ja, ne, das ist natürlich, da ist politisches Kalkül und Taktik natürlich auch immer mit dabei. Und da reibt sich dann genau diese Vorgehensweise und reibt sich da auf. Ja, deswegen, also ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass dieses Zusammenspiel besser funktioniert. Und ja, wir hatten es eigentlich schon. Es müsste eigentlich alles zusammenspielen und zusammenarbeiten. Und Verbindung und Zusammenarbeit, das ist es, was es dieser Tage mehr denn je braucht. Puh, ja, gucken wir mal, wohin die Reise geht. Ich gebe die Hoffnung nicht auf.
Wenn ich sehr häufig über dieses Thema spreche und auch gerade mit, ich sag jetzt mal eher kritisch veranlagten Männern, dann höre ich häufig, ach komm, bleib mir doch jetzt weg hier mit Gender Pay Gap und halt auch durchaus gut belegten anderen Dingen. Du kannst doch nicht einfach immer alles mit dem Patriarchat erklären. Das begegnet dir sicherlich auch.
Na klar.
Wie reagierst du auf sowas?
Naja, also erstmal ist es, glaube ich, wichtig, selbst in der Situation nachzuvollziehen, woher kommt denn jetzt diese Gegenreaktion? Ne? Und damit meine ich nicht mitfühlend immer die ganze Zeit sein, Verständnis aufzubringen und ach Gott, ne, er meint es ja nicht so und wie auch immer, sondern zu wissen, okay, wo kann ich jetzt auch ansetzen, ne? Nachzuvollziehen, auf einer ganz kognitiv-empathischen Ebene, ne? Einfach zu wissen, woher kommt jetzt schon wieder diese Reaktion, woher kommt die Gegenwehr? Und es ist wieder genau der Punkt, wo wir auch herkamen, ne? Das Patriarchat sind nicht erstmal die Männer, beziehungsweise das Patriarchat, wenn ich sage Patriarchat, meine ich nicht dich. Ich spreche dich nicht frei, aber ich gebe dir auch nicht schon wieder so viel Aufmerksamkeit in dem Moment. Ne? Das ist es ja, was das Patriarchat sehr gut hinbekommen hat, dass man sich als männlich sozialisierte Person sehr egozentriert bewegt und alles erstmal auf sich bezieht. Weil es gibt ja genügend Belege in der Welt, dass sich alles auf sie bezieht. So, ne? Und deswegen, okay, ich höre jetzt Patriarchat, die Wetter dagegen ist Patriarchat, ich bin gemeint. So, da muss ich ja innerlich erstmal wieder gegenschießen. So. Ist ja, ne, also wenn jemand meinen Buchtitel hört, ne, geht's erste Reaktion immer und wieder, Patriarchat, da regt mich schon der Titel auf. Und dann kommt auch wirklich nur noch so ein kommen Laute, ja. Mega anstrengend. So. Und da gilt es erstmal anzusetzen. Erstmal wieder ein bisschen, wenn man es denn möchte. Auch hier sage ich, wenn du gerade in einer Situation nicht die Energie hast, da einzusteigen, dann ist das Gespräch halt einfach auch mal beendet. Ja? Du hast keinen politischen Bildungsauftrag, für den du bezahlt wirst. Ja? Es ist ein persönliches Gespräch und das kannst du auch an jeder Stelle beenden. Wenn du gerade einfach keinen Bock hast, keine Energie, keine Zeit und so. Okay, also, wenn du da reingehen möchtest, weißt du, die Person vor dir, wie formuliere ich das jetzt vorsichtig und schonend, um jetzt auch nicht deine HörerInnen zu vergraulen, ist vom Patriarchat, sagen wir mal, ein wenig narzisstisch vorgeprägt und bezieht gerne alles auf sich. So. Auch das, was du gerade gesagt hast. So. Und dann müssen wir gucken, dass wir das ein bisschen wieder runterkühlen und wieder ein bisschen abstrahieren. Und erstmal vielleicht wieder drauf gehen, du, pass mal auf, vielleicht mal eine Gegenfrage. Was verstehst du unter Patriarchat? Was ist das für dich? Wie hast du das verstanden? So. Erstmal so neugierig, ne, gucken, okay, wo kommst du denn jetzt so her? Mit deinem Vorwissen, dass man da ein bisschen guckt. Und da kann man dann oftmals auch ein bisschen einhaken und sagen, okay, da missverstehen wir uns, da haben wir gerade ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Guck mal, so und so, ne? Das ist eher das Verständnis. Und damit lässt sich dann leider doch erstaunlich viel erklären. Und vielleicht kriegt man dann noch mal die Kurve und kriegt das Ganze noch mal in Richtung Diskussion oder sogar Dialog. Ist jetzt so mein grober Tipp. Also immer funktioniert das auch nicht. Ja. Und manchmal ist da auch einfach alles verloren. Und dann sollte man auch wissen, wann es Zeit ist, zu gehen und sich ein Schaumbad einzulassen.
Ich persönlich muss ja sagen, dass ich es manchmal gar nicht so verkehrt finde, dann zu sagen, dieses System ist so durchdrungen von gewissen Missständen. Vielleicht steckt das Patriarchat auch einfach in viel mehr Dingen, als du dir gerade vorstellen kannst, weil du in einer privilegierten Situation bist.
Richtig.
Ich sage nicht, dass ich meine individuellen Fehler mit dem Patriarchat erklären lasse. So, natürlich habe ich auch eine Verantwortung, aber schon auch eine gewisse innere Stimme, ein gewisses Selbstbild ist geprägt davon. Und vielleicht ist die Wahrheit, dass es mehr erklärt, als du dir vorstellen kannst.
Genau, Absolut, richtig, absolut. Auch hier muss man gucken, ob diese Antwort kompatibel ist mit dem, mit einem gewissen Allmachtsanspruch auf Wissen und Erklären und Mansplaining und so. Also, dass etwas größer ist als der eigene Mansplaining-Verstand es greifen kann, das ist für manche dann auch wieder unvorstellbar. Aber es ist immer ein Austesten und es ist auch immer ein Gucken natürlich, wen habe ich da gerade vor mir stehen und auch welche Bereitschaft habe ich vor mir stehen, was zu erfahren, mehr von der Welt zu erfahren und darauf einzusteigen. Und manchmal ist da nicht viel, was einem an Interesse und auch Neugier geschenkt wird, hinter dieser ersten Blockade. Und dann sollte man, glaube ich, nicht seine Energie verschwenden. Aber wenn du gerade denkst, okay, hey, hier könnte sich vielleicht noch ein interessantes Gespräch entwickeln, dann go for it. Go for it und teste ein bisschen verschiedene Wege aus der gemeinsamen Sprache.
Und ich glaube, da sind wir wieder, da schließt sich der Kreis zum Individuum. Mhm. Wir können alle entweder durch Selbstreflexion oder halt durch, dass wir nochmal aufs System schauen, dass wir vielleicht auch auf unsere Beziehungen schauen. Mhm. Ja, es ist einfach alles politisch. Wir können gucken, dass wir mit kleinen Dingen das System verändern, Krankheiten heilen und uns vielleicht auch selber ein bisschen empathischer zeigen. Du hast ja gesagt, Empathie ist der Schlüssel gegen ein System, das im Moment von Gewalt, von Spaltung, Hass geprägt ist. Und ich glaube, das sollte auch das Fazit sein von dem Thema Patriarchat, dass wenn wir uns da ein bisschen rausbewegen und vielleicht auch selbstsicherer werden, dass wir dann eine Welt haben, die eben empathischer ist und alle mitdenkt. Und das ist doch ein schönes Ziel.
Auf jeden Fall. Das ist ein wunderbares Ziel, ein Therapieziel quasi.
Ja.
Und dem schließe ich mich auf jeden Fall an. Und ich wünsche mir sehr, dass wir da in eine Empathie im Sinne einer Mitmenschlichkeit sowohl miteinander, untereinander, als auch zu uns selbst finden. Und ich glaube, dem kann das Patriarchat dann auch nichts mehr entgegensetzen.
Drücken wir uns und den folgenden Generationen die Daumen.
Toi, toi, toi.
Hast du das Gefühl, dass wir jetzt im Interview noch was vergessen haben? Möchtest du noch etwas ergänzen, was dir wichtig ist?
Bin, glaube ich, wunschlos glücklich. Es hat große Freude gemacht und all diese Gedankengänge zu entspinnen und auch ein bisschen das dahinter zu erklären, was hinter diesem Buch, auch hinter dieser Art und Weise steckt und wie ich schreibe und wie ich da eine Geschichte erzähle und mal dem Patriarchat seine Storytelling-Vorherrschaft mopse.
Ich muss sagen, ich kann das Buch auch nur empfehlen. Ich habe es hier liegen und ich habe ja auch als erstes deine Videos gesehen und das hält einem schon wirklich in vielen Fällen den Spiegel vor. Mhm. Und das ist etwas, was ich sehr mag und dieses Erkenntnisse gewinnen, etwas über sich selber lernen, das System, in dem man lebt, das ist einfach super wichtig. Und deswegen werde ich das Buch auch in den Shownotes verlinken und spreche hiermit nochmal meine Empfehlung aus. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du mir diese Fragen beantwortet hast und ich habe super viel gelernt und das war eine tolle Diskussion. Hat mir Spaß gemacht.
Mir hat es auch wahnsinnig viel Spaß und Freude bereitet und danke dir sehr für die Einladung. Das war ein sehr, sehr schöner Raum, den du hier geöffnet hast. Danke dir dafür.
Das freut mich zu hören. Ja, dann machen wir den Sack mal zu und ich wende mich nochmal an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr noch Fragen habt oder einen Diskussionsbeitrag zum Thema leisten wollt, dann freue ich mich wie immer über Kommentare. Mich würde interessieren, wie ihr das Patriarchat wahrnehmt und welche Folgen dieses System für euch ganz konkret im Alltag hat. Wenn ihr dazu eine Meinung habt oder eine Rückmeldung, würde ich mich über Kommentare sehr freuen. Wenn euch die Sendung insgesamt gefallen hat, würde ich mich wie immer über eine Bewertung freuen. Ihr findet meinen Podcast auf allen gängigen Portalen. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.